Ja, Reformation, wir sind in den nächsten Tagen sicherlich mehrfach damit konfrontiert in jeder Form. Und ich denke, wir dürfen auch den Leuten sagen, die dann mit irgendwelchen merkwürdigen Klamotten vor unserer Tür wieder stehen, dass Reformationstag ist und nicht Gespenstertag oder irgend sowas. Und dass wir dann auch fröhlich sagen, was das Evangelium ist, uns vielleicht nicht ärgern an dieser merkwürdigen Tradition, die sich in Deutschland einschleicht, und dass eigentlich der Inhalt des Tages ein anderer sein könnte. Aber wenn ihr dann ein Gespenster braucht, dann tut das gerne, aber hier nicht bei uns. Irgend sowas. Lasst euch nicht böse machen von dem, was da so an Gespensterglaube in unserem Lande mittlerweile herrscht. Es ist viel sinnvoller, an das Evangelium zu glauben und zu feiern, dass Luther das auf Deutsch übersetzt hat und dass er da ein paar Thesen angeschlagen hat, obwohl ja gesagt wird, dass er diese Thesen gar nicht angeschlagen hat. Möglicherweise hat Luther auch gar nicht gelebt, wie auch immer. Es ist immer sehr schwierig, mit all den Traditionen umzugehen, die unser Land geprägt haben, und dann zu hören, sie haben gar nicht stattgefunden. Bei alledem, wir haben die Lutherbibel in der Hand und wir dürfen das Evangelium weiter verkünden. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Das ist unser Auftrag. Paulus hat Gemeinden gegründet, solange er keine Fesseln, keine Ketten um seine Arme und Beine hatte. Und der Philipperbrief, der heute Predigttext ist, jedenfalls das erste Kapitel und auch nicht das Ganze, nur ein paar Teile daraus, sind geschrieben in einer Situation, wo er wieder mal Ketten an den Händen hatte. Wenn man das Evangelium verkünden möchte und es aber nicht kann, wie würden wir reagieren? Nur durch dich bin ich, was ich bin. Was du mir gibst, was du mir nimmst. Und dann geschehen in unserem Leben Dinge, die man eigentlich nicht möchte. Man singt das so, wenn es einem gut geht, wenn man keine Schmerzen hat, wenn man keine Infektionen hat, wo selbst irgendwelche Antibiotika nicht mehr wirken. Was soll man da machen? Leonore ist jetzt seit mindestens 6, 7, 8 Wochen krank und man kriegt es nicht in den Griff. Was macht man dann? Herr, warum lässt du das zu? Warum kann ich nicht das tun, wozu du mich ausgesandt hast, was du mir gegeben hast, was so auf meinem Herzen brennt? Wie würde man einen Philipperbrief schreiben? Betet für mich, die Ketten schmerzen, die sind ein bisschen eng geraten und ich bin gekettet an ein oder zwei Soldaten und die wollen nicht immer so, wie ich will, sondern die haben ganz andere Ideen. Was würde man in einem Philipperbrief schreiben, wenn man sie mit Ketten an den Händen schreiben müsste? So richtig kann ich nicht schreiben. Ihr wisst ja, hoffentlich könnt ihr es lesen, die Ketten verhindern das. Warum lässt Gott das zu? Ich bin ganz mutlos geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich das frohe Evangelium, die frohe Botschaft weitersagen soll. Aber Gott hat es irgendwie gemacht. Was denkt ihr, wie jetzt der Predigttext anfangen würde? Ich habe mich auch gewundert. Philipperbrief, Kapitel 1, der Vers 3. Philippi ist ja ausgerechnet auch eine Gemeinde. Da war Paulus im Kerker, da hatte er Ketten. Da wurde er, bevor er den Kerker geworfen wurde, wo er erstmal kräftig ausgepeitscht. Wenn man an so eine Gemeinde denkt, an die Situation, was einem da so passiert ist, wenn ich an euch denke, dann schmerzen mir schon jetzt die Ketten, die ich damals hatte, und der Rücken, die Wunden sind immer noch nicht ganz verheilt. Eigentlich möchte ich euch diesen Brief gar nicht schreiben, aber naja, ihr seid ja meine Gemeinde, deswegen muss ich es ja tun. Wie würdest du so einen Brief anfangen? Mir tut alles weh, wenn ich an euch denke. Möge der Herr euch segnen. Ich möchte das mit euch lesen, in Vers 3, ab Vers 3 und alles weitere auch. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Seit ihr an Christus glaubt, habt ihr euch für das Evangelium eingesetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tage zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was für eine Atmosphäre in diesem Text, in der Art und Weise, wie er an seine Gemeinde in Philippi schreibt. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Wie würden wir so einen Brief schreiben, wenn wir in Ketten sind und uns genau vorstellen können, wie das noch war in Philippi mit diesen großen Kugeln an den Händen und die Ketten haben gerasselt und schlafen konnte man ja auch nicht. Jedes Mal, wenn ich dran denke, oh Mann. Und jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. Jetzt ist sogar die Prätorianergarde an seiner Seite. Wie würden wir auch an unsere Gemeinde schreiben, wenn wir keine Ketten hätten? Jedes Mal, wenn ich an euch denke, oh Mann, 3 Gläubige, 5 Meinungen und Streit. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann erinnere ich mich, wie wir uns das letzte Mal so richtig gezofft haben, so richtig zusammengekommen sind wir ja nicht. Und die Meinung, die ihr vertreten, habe ich gar nicht richtig verstanden. Eigentlich ist ja meine Meinung richtig. Wie denken wir über unsere Gemeinde und reden über unsere Gemeinde, wenn wir an unsere Gemeinde denken? Hoffentlich ist der Gottesdienst bald zu Ende. Könnten wir so einen Brief schreiben, auch wenn wir keine Ketten hätten? Auch wenn wir nicht ausgepeitscht worden wären, jedes Mal, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen? Wie reden wir über unsere Gemeinde? Jedes Mal, wenn ich über euch rede, oh, mir fällt es so schwer, was Gutes über euch zu sagen. Das ist schon was Besonderes. Wie kommt Paulus eigentlich zu sowas? Weiß er nichts mit der Realität anzufangen? Kennt er nicht die Realität einer Gemeinde vor Ort? Weiß er nicht? Ist er nicht 10 Zentimeter über dem Boden? Was ist das für ein Typ? Hat er irgendwie Haschisch genommen oder was? Dass er nicht richtig wahrnimmt, was in der Gemeinde vor Ort so in der Realität, so in der richtigen Realität so richtig passiert. Weiß er nicht, wie wir sind als Menschen? Kann er sich das gar nicht mehr vorstellen? Hat ihm das nicht gereicht da in Philippi? Wenn man an die Vorkommnisse dort denkt, dann möchte man am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, hoffentlich komme ich hier aus dieser Situation heil und bewahrt raus. Hoffentlich kriege ich meinen Hals oder meinen Kopf aus der Schlinge dort in Philippi herausgezogen, bloß weg aus dieser Stadt. Sowas müsste man doch eigentlich schreiben. Ist der Mann nicht richtig bei Trost? Jedes Mal, wenn ich an euch denke, da würden mir schon auch andere Worte einfallen oder andere Schreibstile einfallen, wenn ich sowas schreiben würde. Und hat Paulus nicht andere Dinge im Kopf, wenn er an die Gemeinden, die er gegründet hat, denkt? Interessant ist, dass er hier am Anfang schreibt, im Gebet, wenn ich im Gebet an euch denke. Und ich glaube, da ist schon so ein kleiner Hinweis. Er weiß, er steht vor dem Angesicht Gottes, auch wenn er über seine Gemeinde redet und über ihr betet. Ich stehe vor dem Angesicht Gottes, wenn ich jetzt was sage. Oh, das wünsche ich manchem von uns und mir auch. Bist du dir bewusst, was du jetzt gerade sagst, sagst du auch vor den Ohren deines Herrn? Im Gebet vor dem Angesicht Jesu rede ich das, was ich da zu reden habe oder meine, reden zu müssen. Wieder war alles falsch und wieder war alles irgendwie, irgendwas ist ja immer irgendwie wieder zu groß, zu dick, zu dünn irgendwie. Im Gebet, er sagt, im Gebet denke ich an euch. Wir befinden uns im Angesicht Gottes. Und reden vom Reich Gottes, von der Braut Jesu Christi. Und Jesus hat keinen Haschisch geraucht. Er freut sich auf seine Braut und am Ende der Tage wird er sie zu sich holen. Und die Braut hat er nicht erwählt, weil sie runzelt, weil sie keine Runzeln hat, sondern weil er sie begnadigt hat. Es macht also keinen Sinn, sich über die Runzeln des Reiches Gottes aufzuregen, wenn wir wissen, dass wir sowieso alles von uns abfallen. Warum das thematisieren immer? Um es zu korrigieren vielleicht, aber nicht um darüber zu reden. Gut, vielleicht brauchen wir das manchmal als Negativfolie, damit wir selber besser darstellen. Das kann ja gut sein, dass wir in unserer Seele so gestrickt sind. Oft sind wir ja manchmal, jedenfalls immer mal wieder, so gestrickt. Im Gebet an die Gemeinde denken, vor Jesus, vor seinem Angesicht. Und ich bin mir bewusst, dass die Gemeinde, über die ich rede, der Leib Jesu ist. Jesus hat sich entschieden, keinen anderen Leib zu haben, keine anderen Hände zu haben, keine anderen Beine zu haben, keinen anderen Kopf zu haben und Herz und was da so alles an uns dran ist. Es ist seine Entscheidung und er hat uns nicht erwählt, weil wir so gut sind, sondern weil wir an ihn glauben. Das Zentrum. Wir haben gedacht, wir schließen diese Predigtreihe ab mit dem Thema, dass wir das Zentrum behalten. Das, was in unserem Glauben zentral ist, wahrzunehmen, von wo aus wir unser Leben bemessen können, wo wir ablesen können, ob wir in der Spur sind bei ihm oder nicht, ob wir irgendwo rechts oder links außen stehen, ob wir in der Spur sind, im Zentrum, in seiner Nähe. Und die Frage, ob wir sowas schreiben könnten, das, was Paulus da schreibt, jedes Mal, wenn ich über euch rede, kann ich nur Gutes sagen. Ha, das fällt vielleicht manchmal schwer. Ich möchte mit euch weiterlesen. Das ist meine Bitte an euch, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben, und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Der Vers 10, dann werdet ihr ein sicheres Urteil haben. Das ist die neue Genfer Übersetzung, sicherlich ein wenig leichter verständlich. In meiner Jerusalemer hier, da steht, auf dass ihr zu prüfen vermöget, worauf es ankommt. Im Griechischen steht da das Wort diaphero. Und diaphero ist ja Latein, diaphero heißt durchtragen. Also es geht nicht darum, dass wir in die Gemeinde kommen, um ein Urteil abzugeben. Machen wir ja manchmal. Lest vorher die Bibel, damit ihr ein Urteil abgeben könnt über eure Gemeinde. Das steht ja nicht da, sondern diaphero, das, was durchträgt. Das, was in eurem Leben durchträgt, das, was wirklich tragfähig ist. Nicht das, womit ihr andere beurteilen könnt, sondern euch selber. Das, was euer Leben durchträgt, damit ihr erkennt, was in eurem Leben durchträgt. Daher kommt dieser Zusammenhang. Und das ist ja schon eine Frage, wie kann man einen fröhlichen Glauben bewahren, wenn man in Philippi Ketten hatte und geschlagen wurde und wenn man diesen Brief schreibt in Ketten, weil man demnächst wieder geschlagen werden soll. Und dann so ein Wort schreibt, jedes Mal, wenn ich dran denke, freue ich mich. Entweder ist man schizophren oder es ist irgendetwas an Kraftquelle da, was ihn wirklich durchträgt, was seine Freude festhält. Unabhängig von der Situation, in der man gerade steht. Und die Situation ist nicht schön. Wie kommt der Mann dazu? Und wenn du dich fragst, wieso kann es sein, im Wohlstand, in dem ich lebe, wir haben keinen Frieden, keinen Krieg, wir leben in Frieden, wir leben im Wohlstand, haben jeden Tag zu essen. Was sagte eine schwarzafrikanische Frau, als sie interviewt wurde, wie stellen Sie sich Europa vor? Das ist ein Land, wo man sich jeden Tag satt essen kann. Was für ein Wort. Wir leben in Ländern, in einem Land, wo man sich wirklich jeden Tag satt essen kann. Und wenn das der Grund ist, wenn Menschen hier nach Deutschland, nach Europa kommen, jeden Tag endlich mal satt essen zu können. Uns geht es ja so, wenn ich mich nicht, wir müssen gucken, dass es nicht mächtig wird um uns herum. Und wir leben in diesem Land und wir sind unzufrieden wie nur was. Da ist doch die Frage, ist in unserem Glauben das, was eigentlich den Glauben trägt, noch in Ordnung? Ist das, was eigentlich fröhlichen Glauben bewirkt, noch in Ordnung in unserem Herzen? Wenn wir nur fröhlich sein können, wenn uns alles geschenkt wird, was wir haben, nun leben wir doch in einem Land, wo uns geschenkt ist, was wir alles brauchen, sogar viel mehr. Und es ist trotzdem keine Freude da, sondern es ist... damit ihr zu prüfen vermögt, worauf es wirklich ankommt. Worauf kommt es denn wirklich an? Was trägt uns dann wirklich durch? Der vermehrte Wohlstand, die nächste Null hinter dem Konto, was wir haben. Es stand am Ende des Krieges vielleicht eine 10 da, in den 60er Jahren vielleicht eine 100, in den 70er, 80er eine 1000, jetzt steht eine 10.000 oder eine 100.000. Da ist es die nächste Null, die du brauchst in deinem Leben, damit du sagst, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Wie viele Nullen brauchst du? Wann wirst du endlich verstehen oder bemessen können, was dich und dein Leben trägt? Die nächste Null? Jetzt sind die Zinsen ganz niedrig, wir können alle bauen, demnächst werden wir wieder höher, dann können wir alle wieder nicht bauen. Vers 12 bis 14. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwistern, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde, also Prätorianer, und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass auch sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Das Zentrum ist... Gott handelt. Gott handelt, wenn ich frei bin, gründe ich neue Gemeinden. Wenn ich in Ketten bin, sorgt Gott dafür, dass ich selbst im innersten Zirkel des Cäsars in Rom das Evangelium verkünde. Selbst die Prätorianer wissen, was das Evangelium ist jetzt. Wir haben Schwierigkeiten mit dem, was Paulus uns da deutlich macht, wenn wir sagen, das Ziel meines Lebens ist die Selbstverwirklichung, ist, dass es mir gut geht, Wohlstandsevangelium, Heilung, Gesundheit, ganz viel Geld. Das steht ja hier drin, schenkt Gott nicht immer. Ziel seines Lebens ist, dass das Evangelium vorankommt und dass das Reich Gottes wächst. Und dieses Ziel des Lebens unterstützt Gott nach Kräften. Wenn Paulus frei ist, gründet er noch 10 weitere Gemeinden. Wenn er gefangen wird, bekehren sich die Prätorianer. Könntest du das in deinem Leben auch so sagen? Egal, was Gott mir tut, egal, was er mir gibt, egal, was er mir nimmt, ich verkünde und lobe ihn. Das ist doch das, was in Philippi passiert ist. Im Kerker um 12 Uhr nachts haben sie Silas und Petrus und Paulus miteinander Loblieder gesungen. Vielleicht nicht auf Englisch, vielleicht in Griechisch, Latein, Hebräisch, was auch immer. Und das war so mächtig, dass der Fußboden dieses Gefängnisses gebebt hat. Offensichtlich erlebt man sowas, wenn man den Sinn seines Lebens in diese Richtung prägt. Nicht die Selbstverwirklichung ist's. Nicht, dass Gott dazu gut ist, mich zu verherrlichen. Mich noch herrlicher zu machen. Noch reicher, noch größer, noch umfangreicher. Mein Wohlstand noch eine Null hintendran. Wenn du Gott danach bemisst, ob er dich verherrlicht, dann müsstest du Paulus hier lesen. Es geht darum, dass wir ihn verherrlichen. Und da ist ja doch die Frage, was ist das Zentrum deines Lebens? Ist Gott dazu gut, um dein Reichtum zu vermehren? Dann schmeißt du ihn weg, wenn du alles hast. Das macht unser Volk. Wir schmeißen ihn weg, weil wir alles haben. Er hat ja seine Schuldigkeit getan. Was brauchen wir Gott noch? Er muss ja uns verherrlichen. Wir sind jetzt herrlich, also was brauchen wir ihn? Wenn wir aber sein Reich bauen und wenn wir ihn verherrlichen, wenn wir verstehen, dass wir da sind, um seine Gnade zu verherrlichen, dass wir seine Ehre ihm geben, dann versammeln wir uns als Gemeinde, um ihn zu loben. Auf dass ich etwas sei zum Lobe seiner Herrlichkeit, schreibt Paulus. Und stellt euch vor, selbst in den tiefsten Ketten muss ich sagen, die Prätorianer kennen das Evangelium jetzt. Und die Gemeinde ist noch viel mutiger geworden, weil sie merken, Gott ist hinter ihnen, bei ihnen, um sie herum. Die sind noch viel mutiger geworden. Die trauern nicht und weinen nicht im Gottesdienst um mich, dass ich gefangen bin, sondern sie sagen, jetzt gehen wir richtig auch drauf. Wie entsteht Ermutigung der Gemeinde, dass der Pastor in Gefangenschaft kommt? Was ist das für ein Gemeindekonzept? Aber ist das nicht auch ein Gemeindekonzept? Ist nicht das Blut der Märtyrer der Same der Kirche immer gewesen? Und wenn es der Kirche zu gut ging, dann ging der Glaube kaputt. Mit dem Wohlstandsevangelium haben wir die Kraft, die geistliche Kraft der Kirche zerstört. Und es stimmt schon, mit den Ablassbriefen hat sich auch die Kirche prostituiert. Wenn man selbst den Himmel verkaufen kann. Was ist das Evangelium, was Luther gefunden hat, übersetzt hat und dabei gefunden? Dass Gott uns in Christus alles schenkt. Alle Herrlichkeit des Himmels. Und das meint nicht das Materielle. Wir verwechseln das oft. Möge es manchmal zueinander gehören, okay. Aber wenn Christus uns alles schenkt, dann hat er die Ewigkeit im Blick. Deswegen ist auch hier, deswegen habe ich auch diese Pfeile an der Seite gemacht, dass er und weil er wiederkommt. Christus hat die Ewigkeit im Blick. Nicht die Null auf deinem Konto, die du dann irgendwann noch dazu tun möchtest. Sondern es geht darum, dass er Christus verkündet, er wird wiederkommen als Richter der Welt. Manfred Siebald hat uns ja ins Stammbuch geschrieben, ich bete laut, o Herr, komm doch wieder und denke leis, aber jetzt noch nicht. Oh ja, Herr, komm bald wieder, aber ein bisschen könnte es noch dauern. Nicht? Bis das nächste Fußballspiel gewonnen ist oder bis, was weiß ich, was nicht, oder der Urlaub, du weißt, wir haben es gerade gebucht. Du kannst danach, könntest du wiederkommen, dann muss ich ja wieder arbeiten, aber vorher könnte nicht passen. Wir beten laut, oh Herr, komm doch wieder, ja, die Welt leidet darunter, aber hier bei uns nicht, deswegen warte doch noch ein bisschen. Natürlich. Die Ewigkeit, die als Hintergrund wartet. Paulus weiß über die Gemeinde in Philippi konkrete Dinge zu sagen. Er kennt seine Gemeinde. Und das ist ja ein weiterer Punkt, wenn man an Gemeinde denkt, an das Reich Gottes denkt, fröhlich zu werden. Man nennt vor Gott und auch vor Menschen die Dinge, die gut laufen. Ich preise Gott darüber, dass in eurer Stadt sich Menschen bekehrt haben. Und dass ihr euch an mich und zu mir gehalten habt, das habe ich Vers 7 und Vers 8 ja rausgelassen, dass ihr euch in meiner Gefangenschaft zu mir gestellt habt, mich versorgt habt und all diese Dinge mit mir den Kampf des Glaubens gekämpft habt. Paulus weiß, dass es einige aus der Gemeinde gab, die ihn versorgt haben im Gefängnis. In römischen Gefängnissen war es ja so, dass dort nicht viel verteilt wurde zu essen, sondern dass die Angehörigen oder die Freunde eben das Essen vorbeigebracht haben. Paulus weiß sehr wohl, auch die positiven Dinge einer Gemeinde zu nennen. Das ist ja keine Methode. Wir blenden das Negative aus und versuchen irgendwie uns ein paar schöne Gedanken gemacht zu machen. Nein. Und er nennt ja im Philipperbrief auch die schwierigen Situationen, nämlich Euodia und Syntyche, die sich immer wieder streiten. Das ist ja Geschichte geworden. Seit 2000 Jahren wissen wir, dass es in Philippi zwei Frauen gegeben hat, die sich auf den Tod hin nicht riechen konnten. Lieber Syzygos, sorge für die beiden Schwestern, die kriegen sich nicht immer zusammen. Er nennt die negativen Dinge. Gemeinde wahrzunehmen heißt nicht, das Negative auszublenden, sicherlich nicht. Aber heißt eben auch, das Positive wahrnehmen und Gott die Ehre zu geben. Die Quelle der Kraft des Paulus, Gott handelt und Gott handelt zuerst. Gott ist derjenige, der in der Welt handelt und Gott ist derjenige, der in der Gemeinde handelt. Er schreibt an die Gemeinde in Rom: Gott hat Christus gesandt, als wir alle noch Sünder waren, die vorlaufende Gnade. Die Gnade Christi läuft mir und meiner Existenz voraus. Bevor ich etwas tun kann, hat sich Gott schon für die Gnade in Christus entschieden. Eigentlich brauche ich nichts mehr tun, aber diese gute Botschaft muss jetzt raus in die Welt. Ich brauche nichts mehr tun, dass ich meine Heiligkeit oder Herrlichkeit bei Gott erkaufen müsste, erarbeiten müsste. Aber diese gute Botschaft kann ich doch nicht für mich behalten. Und wenn ich in Ketten zu den Prätorianern komme, dann hören die es eben. Und wir wissen ja, interessanterweise haben ja die Archäologen das gefunden, dieses Kritzelding da in Rom, unten in den Katakomben, eine sehr frühe Karikatur. Christus am Kreuz mit einem Eselskopf, wo römische Soldaten einen anderen frommen Christensoldaten verhöhnen. Das muss in den 50er Jahren, also eigentlich muss das vor Paulus schon gekritzelt worden sein. Offensichtlich ist das Evangelium so schnell gewesen und so intensiv angekommen, dass die Soldaten untereinander, die Christen geworden waren, dass sie sich verhöhnt haben oder die Christen eben verhöhnt wurden. Diese gute Botschaft muss so schnell wie möglich raus in die Welt und nicht Gott muss so schnell wie möglich mir noch ein paar Gelder in die Hand geben, damit es mir gut geht. Wir sind dazu da, dass wir Christus verherrlichen und nicht Gott, dass er uns verherrlicht. Das Erleben des Paulus, wenn er in seinem Leben, wenn wir in unserem Leben an dieser Stelle die Weichen stellen, dann beginnt sogar unsere Gefangenschaft zu predigen. Das ist doch eine Erfahrung, die er macht. Alle Dinge wirken mit zum Guten. Thank you. Und haben gesagt, ja. Bekommt. Aber es bleibt ja schon auch eine Frage, sind wir in unserem Glauben so an? Nichts gegen ein Glas Bier und habt nichts gegen ein Glas Wein, darum geht es ja nicht. Aber diese Frage ist ja schon da. Haben wir uns in unserem Glauben so angepasst, dass uns niemand mehr als Christen wahrnimmt? Weil Christen sind Leute, die halt eben mitfeiern. Oder ist uns die Freundschaft zur Welt so wichtig, dass wir uns nicht mehr trauen, zu Christus zu stehen? Ob diese Bewirtung der Brüder aus Sibirien immer richtig war, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest eine Frage, eine Anfrage an uns. Das heißt nicht, dass wir immer Streit verursachen müssen, da wo wir auftauchen. Aber dass wir das Evangelium sagen in eine Situation hinein, wo das Evangelium vielleicht schon nicht mehr gehört werden möchte. Den Menschen zu sagen, dass sie Sünder sind, so wie du lebst, bist du ein Sünder. Und so wie du lebst, kommst du in die Hölle. Weißt du das? Das macht sich auf einer Geburtstagsfeier schlecht. Es verdirbt irgendwie die Atmosphäre, das ist mir auch klar. Dazwischen muss es einen Weg geben, um unseren Nachbarn, um unseren Freunden, um unseren Menschen um uns herum zu sagen, was auf sie zukommt. Denn es ist schon wahr, Endzeit ist, seitdem Israel existiert, ist Endzeit, das müssen wir wissen. Gott ist dabei, die Zeit zusammenzurollen, zusammenzufalten. Es dauert, denke ich jedenfalls, nicht mehr lange. Ich möchte jetzt zusammenfassen und zum Schluss kommen. Am Anfang steht der Dank. Mein Verhältnis zum Reich Gottes. Am Anfang steht der Dank für meine Gemeinde. Denn ich bin so froh, dass es neben mir und hinter mir und vor mir Menschen gibt, die auch das Evangelium angenommen haben. Auch wenn sie manches Mal nicht theologisch nicht richtig sind. Aber ich freue mich, dass du den Glauben angenommen hast, dass er bei dir Wurzeln gezogen hat. Ich freue mich darüber, dass du dein Leben Christus in die Hand gelegt hast. Auch wenn du vielleicht immer mal, natürlich. Und immer diese englischen oder spanischen Lieder und so. Natürlich, es gibt viele Dinge, wo wir uns ärgern können. Vielleicht auch zu Recht. Vielleicht auch nicht zu Recht. Die Frucht der Gerechtigkeit in Christus. Paulus hat ja viele Formulierungen, wo man erstmal drüber nachdenkt, was soll er denn, was will er denn damit sagen? Frucht der Gerechtigkeit, so was Merkwürdiges. Aber es ist eben die Gerechtigkeit in Christus, die wir uns nicht erarbeiten können und müssen, sondern die wir geschenkt bekommen. Wir sind vor unserem Herrn Empfangende. Wenn du vor Gott, dem Herrn, ein Arbeitender bist, hast du das Evangelium nicht verstanden. Wenn du vor Gott deinen Stand oder seine Gnade erkaufen möchtest, hast du das Evangelium nicht verstanden. Am Anfang steht der Dank und am Anfang steht die Frucht der Gerechtigkeit in Jesus Christus. Du brauchst nichts leisten. Es ist eine frohe Botschaft. Wehe, wenn wir als Christen aus der frohen Botschaft eine drohende Botschaft machen. Gott, der Herr, sieht alles. Wehe dir. Quelle der Hoffnung und Dankbarkeit. Gott selber handelt. Und das kann Paulus sagen, und das schreibt er auch an einigen Stellen. Als ich noch gefangen war, hat Gott, als ich noch Gegner war, als ich noch Gegner Christi war, hat Gott sein Reich gebaut. Wie sollte ich glauben, dass er sein Reich nicht bauen kann, wenn ich jetzt auf seiner Seite stehe? Und das Gleiche gilt doch auch für dich. Gott hat sein Reich durch Christus gebaut, als du noch nicht bekehrt warst. Ich weiß nicht, wie sehr du gegen den christlichen Glauben eingestellt warst. Wie sollte er jetzt nicht mit dir zusammen sein Reich bauen können? So schlimm kann dein Leben doch gar nicht sein als Christ. Werde froh darüber, auch wenn du immer wieder deine Fehler siehst und da, wo du fällst und da, wo du Dinge kaputt machst, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Kollegenschaft, was auch immer. Aber wenn Gott, wenn Christus in der Lage ist, gegen dich, als du noch nicht bekehrt warst, sein Reich zu bauen, ja, dann wird er das doch mit dir auch tun können. Vertrau ihm doch. Und dieses Erleben des Paulus ist, selbst wenn ich gefangen bin, die Prätorianer wissen jetzt das Evangelium. Wenn der Teufel dafür sorgt, dass ich wieder freikomme, dann gründe ich halt 10 Gemeinden. Wenn er mich wieder gefangen nimmt, okay, dann kommen die nächsten Soldaten dran. Ich habe mein Leben in die Hand Jesu gelegt, egal was er mir gibt, egal was er mir nimmt. Ich werde ihn loben, ich werde sein Reich bauen. Am Ende des ersten Kapitels im Philipperbrief denkt er ja nach. Am liebsten würde ich schon jetzt bei Christus in der Ewigkeit sein, da ist es ja schon ein bisschen schöner. Aber um euretwillen muss ich wohl noch ein bisschen da sein, ist auch gar nicht schlecht. Wahrscheinlich komme ich bald wieder frei und dann komme ich zu euch. Aber eigentlich würde ich schon gerne sterben. Es ist irre zu lesen, wie Paulus da vor den Ohren der Philipper darüber nachdenkt, ob es besser ist, tot zu sein oder lebendig zu sein. Ich bin ja doch in Christi Hand. Da ist jemand frei, ganz und gar. Als Maßstab und als Stabilitätsfaktor. Die Gerechtigkeit in Christus ist Maßstab und Stabilitätsfaktor. Ich merke, dass Gott mich durchträgt, dass er mit mir und hinter mir steht. Und egal, was mir passiert, er hat die Dinge in seiner Hand. Und da bin ich unabhängig von meinen Fähigkeiten, unabhängig von dem, was ich gelernt habe, was ich darstelle. Gott kommt zu seinem Ziel. Zum Schluss sagt Paulus, er sehnt sich danach, diese Gemeinde wiederzusehen. Was für ein wunderschönes Kompliment. Immer wenn ich an euch denke, freue ich mich, danke für euch und ich sehne mich zu euch. Wenn so ein Ehepaar übereinander redet, ich bin zwar fern von dir, aber jedes Mal, wenn ich an dich denke, dann danke ich Gott, bete für dich, aber ich sehne mich, in deiner Nähe zu sein. So redet Paulus über seine Gemeinde. Ich sehne mich nach euch. Ein wunderschönes Kompliment. Daher die beiden Fragen. Wann hast du zuletzt für deine Gemeinde Dank gesagt? Und wann erkennst du endlich, was dich durchträgt, was Maßstab wäre für dich und dein Leben? Amen. Vielleicht können jetzt noch zwei mit uns beten.